SR Info. Bilanz am Mittag.
Spionage gegen Deutschland und die EU. Was die Betroffenen und die mutmaßlichen Hintermänner zu dem Verdacht sagen. Automesse in Peking. Was deutsche Autobauer tun könnten, um auf diesem riesigen Markt zu bestehen. Und ein Antirassismusbeauftragter für das Saarland. Was diese Person tun wird und wie der Plan für seltene Einigkeit im Landtag sorgte. Nur einige Themen unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schön, dass Sie dabei sind. Bei grauem und stürmischem Regenwetter geht doch nichts über einen schönen Spionage-Thriller auf dem Sofa mit Tee. Idealerweise findet dieser Spionage-Thriller aber in einem Buch statt, nicht in der Tagesschau, in einem Bericht aus dem Europäischen Parlament. So sieht es aber gerade aus. Ein Mitarbeiter eines EU-Parlamentariers soll für China spioniert haben. Der Mitarbeiter wurde festgenommen. Sein Chef heißt Maximilian Krah, EU-Abgeordneter für die AfD. Seine Partei hat ihn jetzt nach Berlin zitiert. Und darüber sprechen wir jetzt mit Gábor Hallas in Berlin. Was ist denn bei diesem Treffen herausgekommen?
Ja, das Treffen war kurz, es war freundlich und ernst der Sache angemessen. So sagt es zumindest Maximilian Krah. Wir waren ja nicht dabei. Der Mitarbeiter, hat Krah angekündigt, wird entlassen. Krah sagt aber auch, er hat sich selbst nichts vorzuwerfen, kommt aber nicht zum Wahlkampfauftakt am Samstag in Donaueschingen in Baden-Württemberg. Da wird er also so ein bisschen versteckt und Krah begründet das, weil er sagt, naja, es reden jetzt alle über China und nicht mehr über die Themen im Europawahlkampf. Maximilian Krah sagt aber auch das.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit.
Also eine unangenehme Angelegenheit für Maximilian Krah. Interessant übrigens ist, die Partei auch sehr ernst ist und nicht mehr von Kampagne spricht wie noch gestern Morgen.
Gucken wir mal kurz auf diesen Mitarbeiter Krahs, was da bekannt ist. Der wurde mittlerweile festgenommen. Der Generalbundesanwalt ist an der Sache dran. Was wird dem Festgenommenen denn konkret vorgeworfen?
Also es geht um Spionage in einem besonders schweren Fall. Also es ist auf jeden Fall keine Kleinigkeit. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was ergeben die Ermittlungen. Es wurde ja eben Haftbefehl erlassen. Insofern hat sich der Verdacht auch erhärtet. Und die Frage ist natürlich, die sich jetzt stellt, hat sich Maximilian Krah, also von seinem Mitarbeiter, beeinflussen lassen? Hat er chinesische Narrative verbreitet? Er war ja selbst vor Ort. Er hat dort führende Parteivertreter der Kommunistischen Partei getroffen. Da gibt es einige, die sagen, die gehören zum Geheimdienst. Andere, die sagen, das stimmt so nicht. Krah selbst auch bestreitet das. Aber die Frage ist, hat er Einfluss genommen? Er hat sich zum Beispiel auch positiv zu Huawei geäußert, als es um das 5G-Netz ging. Also das sind alles so Fragen, die jetzt natürlich aufgearbeitet werden müssen. Und da schaut man, was hat der Mitarbeiter vielleicht beeinflusst? Aber natürlich gehen die Scheinwerfer auch auf Maximilian Krah. Der ist ja der Politiker in dem Fall.
Das Ganze fällt ja jetzt zeitlich zusammen mit dem Fall Bystron, dem ja vorgeworfen wird, er habe Geld von einem prorussischen Propagandanetzwerk in Tschechien angenommen. Jetzt haben die beiden Fälle mit höchster Wahrscheinlichkeit ja nichts miteinander zu tun, außer dass sie die AfD ordentlich in Bedrängnis bringen. Wie geht die Partei insgesamt damit um?
Naja, es ist für die Partei total unangenehm. Darüber haben wir schon gesprochen, weil die AfD sagt ja selbst immer wieder, wir sind eine Partei, die deutsche Interessen vertritt. Und wenn jetzt der Verdacht im Raum steht und wenn sich das dann vielleicht sogar in den ein oder anderen Fällen noch erhärtet, das ist gar nicht so, sondern die Partei ist vielleicht ein Sprachrohr für China oder Russland, vertritt also keine deutschen Interessen, dann ist es natürlich gerade für eine Partei wie die AfD, die sich eben auch als patriotisch hinstellt, sehr, sehr unangenehm. Und wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Interessant ist, dass die AfD, die ja sonst immer sagt, naja, alle sind gegen uns, hat sie gestern auch gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, die vom Verfassungsschutz kommt, dass man diese Töne jetzt nicht mehr hört, sondern dass es eher sehr ernste Töne gibt. Auch das Statement der beiden Parteivorsitzenden heute, das ist nur schriftlich, das ist sehr kurz. Und da steht eben auch drin, naja, man muss das unbedingt aufklären, das sind schwerwiegende Vorwürfe.
Information von Gábor Hallas aus Berlin. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema Spionagevorwürfe gegen China, denn es sind schon wenige Tage zuvor in Deutschland mehrere Personen wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommen worden. Die Staats- und Parteiführung in Peking streitet jegliche Verantwortung ab. Beobachter und Sicherheitsbehörden halten das allerdings für wenig glaubwürdig. Sie warnen schon seit Jahren vor chinesischen Aktivitäten. Die kommunistische Regierung versuche, Demokratien zu destabilisieren. Benjamin Eisel berichtet aus China.
Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking am Dienstagnachmittag. Eine der wenigen Möglichkeiten, der chinesischen Staats- und Parteiführung Fragen zu stellen. Sprecher Wang Wenbin weist die Spionagevorwürfe scharf zurück. Da würde etwas aufgebauscht, was nicht existent sei. Der Sprecher warf Deutschland vor, mit den Vorgängen politische Narrative manipulieren zu wollen. Das Ziel sei klar, die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen China und Europa zu stören. Für Beobachter eine erwartbare Reaktion.
China streitet bei solchen Vorwürfen grundsätzlich immer alles ab.
Mareike Ohlberg forscht im Asienprogramm der US-Stiftung German Marshall Fund in Berlin zum Einfluss Chinas auf Demokratien.
Das kann ich im Einzelfall nicht unbedingt beurteilen, aber als grundsätzliches Abstreiten ist es natürlich absurd. Wir wissen, dass die chinesische Regierung spioniert und das auch relativ systematisch.
Mit der Ausweitung der Macht und Kontrolle der Kommunistischen Partei unter Staats- und Parteichef Xi Jinping sind auch Chinas Geheimdienste und Überwachungsbehörden in den vergangenen Jahren immer mächtiger geworden. Unter anderem setzen sie zunehmend Technologie wie Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz ein. Sie überwachen aber nicht nur Regierungskritiker und Minderheiten wie die Uiguren im eigenen Land. Geheimdienste und Sicherheitsbehörden weltweit weisen seit Jahren auf chinesische Einflussnahme und Spionage im Ausland hin. Am Montag wurden in Hessen und Nordrhein-Westfalen 2 Männer und eine Frau festgenommen. Sie sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Gestern wurde ein Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah in Sachsen festgenommen. Auch er soll für China spioniert haben. Dass die Volksrepublik versuche, auf Parteien wie die AfD Einfluss zu nehmen, sei keine Überraschung, so der Politologe Ralf Weber von der Uni Basel im Deutschlandfunk. Neben dem Abgreifen von Informationen habe die Staats- und Parteiführung ein generelles Interesse, für Unruhe und Streit in Demokratien zu sorgen.
Das ist immer für den Parteistaat gut, weil man zeigen möchte, liberale Demokratien, da ist Unordnung, das funktioniert nicht. Wir sind ein anderes Modell, unser autoritäres Modell, das funktioniert.
Dazu käme die Möglichkeit, Agendapunkte einzubringen in den demokratischen Prozess, um so die öffentliche Meinung über China zu beeinflussen, so Weber. Der Bundesverfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst warnen zunehmend vor chinesischen Spionageversuchen in Deutschland. Mareike Ohlberg vom Think Tank German Marshall Fund geht davon aus, dass die jetzt bekannt gewordenen Fälle nur die Spitze des Eisbergs sind.
Und dass es noch einige mehr Fälle gibt, die einfach bisher noch nicht entdeckt wurden oder über die noch nicht öffentlich kommuniziert wurde, vermutlich beides. Dass es doch vom Ausmaß her zumindest die Versuche relativ systematisch sind.
Wir bleiben in China und schauen auf die Wirtschaft. Die Autoindustrie dort boomt. Einiges davon bekommen wir hier auch mit in Form neuer Hersteller, die bei uns auf den Markt drängen. Zum Beispiel der Name BYD, der ist auch in Deutschland schon einigermaßen bekannt. In China selbst gibt es noch zig andere Namen, von denen wir hier noch nie etwas gehört haben. Und ein paar Namen, die wir gut kennen, denn auch die deutschen Topmarken sind in China immer noch gefragt. Noch. Wie die Konkurrenz ist und wie die altehrwürdigen Namen auf der gerade laufenden Automesse in Peking so gesehen werden, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Branchenexperten Felix Kunert von der Beratungsgesellschaft PwC gesprochen. Herr Kunert, wenn Sie sich auf der Automesse umschauen und die Grundstimmung beobachten, wie sieht China die klassischen deutschen Automarken? Gibt es noch Respekt vor den in Anführungszeichen großen Marken oder ist das eher so, komm, wir lassen die Deutschen mal noch ein bisschen mitspielen, damit sie zufrieden sind?
Nein, also der chinesische Automarkt hat immer noch ein Interesse an den deutschen Produkten, an den deutschen Marken. Es ist auch so, dass in dem klassischen Verbrennersegment sich die Deutschen im letzten Jahr gut behaupten können. Allerdings ist dieser Markt rückläufig, weil der Markt für die batterieelektrischen und Plug-in-Hybride hier entsprechend mit 38% eine immer größere und bedeutende Rolle einnimmt.
Warum sind chinesische Unternehmen bei der E-Mobilität so viel schneller als die Deutschen? Sind das allein die Subventionen vom Staat oder ist das auch mehr Mut?
Sicherlich ist erstmal ein zeitlicher Vorsprung vorhanden gewesen bei der Entwicklung von Batterien und auch batterieelektrischen Fahrzeugen, weil man früher schon auf das Thema batterieelektrischen Antrieb gesetzt hat. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die chinesische Regierung die Unternehmen fördert und fordert, was den Aufbau und die Investitionen für batterieelektrische Fahrzeuge anbetrifft. Und dieses natürlich dann auch dazu geführt hat, dass man hier jetzt mit vielen, vielen Modellen am Markt ist. Festzuhalten bleibt allerdings, dass 70% der Fahrzeuge, die in China verkauft werden, in einem Preissegment unter 26.000 Euro liegen. Das heißt, das ist ein Bereich, den wir aus Europa hier in China nicht ansprechen.
Jetzt hat Deutschland international gesehen ja gerade sowas wie einen Alleingang gestartet und eine engere Zusammenarbeit vereinbart mit dem Ziel, gemeinsame Standards und Normen für vernetztes Fahren zu entwickeln und das Ganze in einem fairen Wettbewerb, so sagt es Bundesverkehrsminister Wissing. Wie fair kann dieser Wettbewerb aus Ihrer Sicht sein?
Sicherlich wird entscheidend sein, dass man in diesen Kooperationen Innovationen erarbeiten kann, die dann auch geschützt sind und die letztlich dann auch Rendite versprechen auf die Investitionen, die man hierzu tätigen muss. Dies ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um den fairen Wettbewerb geht und vielleicht auch sogar damit der zentrale Dreh- und Angelpunkt, hier diese Kooperation auch erfolgreich zu machen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, 70% der in China produzierten Autos liegen in einem Preissegment, das wir hier eher so als günstig bezahlbar für die breite Masse ansehen würden. Unter 26.000 Euro, hatten Sie gesagt. Jetzt sind EU und USA ja eher darauf aus, chinesische Autos aus ihrem Markt rauszuhalten. Die wollen ihre eigenen Marken stärken. Wie lange kann sowas denn gut gehen, wenn man bedenkt, dass viele Kunden hier bei uns ja durchaus Interesse daran haben und sagen, ja, wenn die deutschen Konzerne jetzt nicht so ganz in die Puschen kommen, dann gucken wir mal, was es vielleicht Neues und Bezahlbares und Innovatives aus China gibt. Weil Made in China, das muss ja schon nicht mehr für schlechtere Qualität stehen.
Ja, wir sehen in den Analysen zu den chinesischen Marken einen sehr, sehr interessanten Trend. Ein größerer Teil mittlerweile, also sprich schon um 30% der Konsumenten, geben in Befragungen an, sie würden eine chinesische Marke in Betracht ziehen, insbesondere in dem Aspekt Value for Money, also sprich, was sie bekommen für ihr Geld. Und hier sieht man ganz klaren Trend, dass die chinesischen Marken dann doch in das Entscheidungskalkül eingezogen werden. Bedeutet nicht, dass man die Entscheidung gleich trifft, aber es bedeutet, dass diese Marken hier eine Akzeptanz finden können, was bestimmte Bevölkerungsschichten und Konsumentenschichten anspricht.
Das heißt, man könnte sagen, dieser Markenbonus wird eigentlich weniger wichtig, egal von welchem Antrieb wir sprechen.
Die Marke wird weiter sehr, sehr bedeutend bleiben. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Chinesen in der Lage sein werden, durch ihre Produkte auch eine Marke zu untermauern, die für die Konsumenten attraktiv sein kann.
Was müssen denn vor diesem Hintergrund deutsche Automarken in China leisten, um zu bestehen?
Wichtig wird sein, dass man in diesem doch weltweit größten Automobilmarkt sehr schnell die Produkte softwaregetrieben zur Verfügung stellt und entwickelt. Das bedeutet, man muss hier die Geschwindigkeit der Chinesen annehmen in der Fahrzeugentwicklung und Produktion. Und dazu zählt insbesondere auch, dass man an den richtigen Stellen mit starken Kooperationspartnern sich verbündet, die sehr oft auch lokal sein können. Das wird eines der Schlüsselthemen für die deutsche oder europäische Autoindustrie in China sein.
Wie sieht denn dieser riesige chinesische Automarkt überhaupt aus?
Ja, im Moment ist es ein sehr hart umkämpfter Markt. Wir haben hier insgesamt eine Kapazitätsauslastung in der Industrie, die liegt unter 50%. Das bedeutet eigentlich, dass die Industrie so nicht profitabel arbeiten kann. Wir sehen auf der einen Seite immer wieder neue Modelle, neue Marken, die aus dem Boden sprießen. Auf der anderen Seite müssen wir davon ausgehen, dass aufgrund dieses harten Wettbewerbs der ein oder andere Hersteller auch wieder verschwinden wird.
Den Einblick in die chinesische Automobilindustrie hat uns Felix Kunert geliefert, Branchenexperte bei der Beratungsgesellschaft PwC. Und weitere Meldungen des Tages jetzt im schnellen Überblick mit Peter Weizmann.
Die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab dem Sommer mehr Geld. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Heil beschlossen. Demnach steigen die Renten zum 1. Juli um knapp 4,6%. Mit dieser Erhöhung steigen die Renten stärker als die Inflation. Grund ist die hohe Lohnentwicklung in Deutschland. Der Saarländische Landtag hat eine Tariferhöhung für die Beamten des Landes beschlossen. Damit bekommen die Landesbeamten ab November monatlich 200 Euro mehr. Ab kommendem Februar steigen die Einkommen zudem um 5,5%. Damit übernimmt das Saarland, wie bereits angekündigt, den bundesweiten Abschluss. Bereits Ende März war im Vorgriff auf die heutige Entscheidung eine Abschlagszahlung von bis zu 2.200 Euro ausgezahlt worden. Analog zu den Steigerungen bei den Beamten steigen traditionell auch die Diäten der Abgeordneten. Auch sie bekommen ab November 200 Euro mehr und ab kommendem Jahr 5,5% mehr. Das Saarland steuert nach Einschätzung der Ärztekammer auf einen eklatanten Ärztemangel zu. In einer Erklärung weist die Kammer auf die Bedeutung der ausländischen Mediziner hin. Ohne sie könne das Defizit an Ärzten überhaupt nicht mehr bewältigt werden. Laut Ärztekammer gibt es im Saarland aktuell rund 5.400 berufstätige Ärztinnen und Ärzte, davon gut 1.300 aus dem Ausland. Hauptherkunftsländer der ausländischen Mediziner seien Syrien, Rumänien und Russland. Die Kammer betont, dass der Bedarf an Ärzten in den vergangenen Jahren gewachsen ist und weiter steigen wird.
Eigentlich galt es als Formsache, trotzdem dürfte die jüngste große Entscheidung aus Washington noch einmal für Aufatmen gesorgt haben, vor allem in der Ukraine. Denn nachdem der Kongress vorige Tage ein 61 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für das kriegsgebeutelte Land freigegeben hat, hat nun auch der Senat seinen Stempel draufgesetzt. Damit ist das Ganze jetzt offiziell. Über die weitere Umsetzung dieses Pakets und über stolze Worte aus dem Senat in Washington berichtet Ralf Borchert.
79 Ja, 18 Nein-Stimmen. Mit großer parteiübergreifender Mehrheit hat auch der US-Senat den neuen Ukraine-Hilfen zugestimmt. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einer einheitlichen Botschaft des Senats an die gesamte Welt.
Today, the Senate sends a unified message to the entire world. America will always defend democracy in its hour of need.
Amerika werde die Demokratie in der Stunde der Not immer verteidigen, so Schumer. Präsident Joe Biden erklärte unmittelbar nach der Senatsabstimmung, er werde das Gesetz unterzeichnen, sobald es am heutigen Mittwoch auf seinem Tisch liege. Biden kündigte die ersten neuen Waffenlieferungen an die Ukraine noch in dieser Woche an. Laut New York Times geht es dabei auch um Bestände der US-Armee, die bereits in Deutschland lagern und in kürzester Zeit per Zug in die Ukraine gebracht werden können. Pat Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, hatte bereits vor der Senatsabstimmung angekündigt, dass zunächst vor allem Flugabwehrsysteme und Artilleriemunition geliefert werden sollen.
It'll include air defense capabilities as well as artillery ammunition.
Danach gefragt, was die lange erwartete US-Entscheidung für den Kriegsverlauf bedeute, sagte der frühere US-Botschafter in der Ukraine, John Herbst.
It's definitely not too late.
Es ist definitiv noch nicht zu spät für die Ukraine. Unser Versäumnis, 6 Monate lang keine Militärhilfe zu leisten, hat zu deutlich mehr ukrainischen Toten geführt, auch unter der Zivilbevölkerung, angesichts der massiven russischen Luftangriffe. Aber die ukrainische Front hat weitgehend gehalten, so Herbst im Radiosender NPR. Wenn wir von jetzt an die Unterstützung der Ukraine auf dem Niveau der Zeit vor dieser Verzögerung beibehalten, wird die Ukraine gewinnen. Und wenn die US-Regierung den Mut hat, der Ukraine noch weitreichendere Waffen zu liefern, wird dieser Sieg früher kommen. Das vom US-Senat gebilligte Gesetzespaket umfasst auch neue Unterstützung für Israel im Umfang von 26 Milliarden Dollar. Auch hier geht es unter anderem um Flugabwehrsysteme und weitere Militärhilfe. 9 Milliarden Dollar sind für humanitäre Hilfe vorgesehen, auch für die Menschen im Gazastreifen. Außerdem sind rund 8 Milliarden Dollar an Unterstützung für Taiwan und andere Partnerländer der USA im Indopazifik enthalten. Hier geht es um militärisches Gegengewicht zu China. Weiterer Teil des Pakets ist ein Gesetz, das einen Eigentümerwechsel bei TikTok erzwingen soll. Der in China ansässige ByteDance-Konzern hat demnach 1 Jahr Zeit, sich von der Kurzvideo-App zu trennen. Ansonsten soll sie aus amerikanischen App-Stores verbannt werden. Es ist allerdings unklar, ob dieses Vorhaben vor US-Gerichten Bestand haben wird. Schon eine frühere Verbotsdrohung gegen TikTok ist in den USA gerichtlich gescheitert.
Ralf Borchert hat aus Washington berichtet. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal im Internet ein kurzes Verbindungskabel für die Stereoanlage bestellt und geliefert wurde es dann in einem Karton, in den drei Paar Schuhe reingepasst hätten. Und das Kabel steckte dann in einer von diesen wunderbaren Blister-Plastikverpackungen, die man nur aufkriegt, wenn man bereit ist, mindestens einen Finger zu opfern. Genau dieses Problem hat sich das EU-Parlament auf die Tagesordnung gesetzt. Es geht um die Frage, wie schaffen wir in Europa mehr Recycling, mehr Mehrweg und weniger Müll durch Online-Versandpackungen. Paul Vorreiter berichtet.
In der EU sammelt sich immer mehr Verpackungsmüll an und das Recycling hält nicht Schritt damit. Jeder Einwohner in Deutschland sammelt jedes Jahr rund 225 Kilogramm Verpackungsabfälle an, so viel wie etwa drei Waschmaschinen wiegen, und die Tendenz ist steigend. Dem will die neue EU-Verpackungsverordnung etwas entgegensetzen.
Durch die neuen europäischen Vorschriften zur Reduktion des Verpackungsmaterials werden die Mülltonnen zu Hause nicht mehr so schnell überquellen. Es wird Schluss sein mit Versandpaketen, die mehr Luft als Produkt enthalten. Und auch mit klareren Hinweisen auf den Verpackungen vereinfachen wir die richtige Mülltrennung zu Hause.
So die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Insgesamt soll die Menge an Verpackungsmüll bis 2040 um 15% sinken, verglichen mit dem Jahr 2018. Dafür soll die EU unter anderem auf mehr Mehrweg umsteigen, ähnlich wie es bereits in Deutschland gängig ist, durch Pfandsysteme für Einwegplastikflaschen oder Aluminiumdosen. Allerdings sind auch Ausnahmen vorgesehen.
Beim Versandhandel gibt es keine Pflicht, auf das Thema Mehrweg zu gehen, wenn man nachhaltige Materialien nutzt, die eine hohe Recyclingquote haben.
Sagt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Bestimmte Wegwerfverpackungen sollen aber ganz verboten werden. Das betrifft die Ketchup-Plastiktüten oder die kleinen Shampoo-Spender, wie man sie aus Hotels kennt. Auch darf leichtes Obst und Gemüse unter 1,5 Kilo in Zukunft nicht mehr in Wegwerfplastikverpackungen verkauft werden. Bleiben dürfen dagegen die Holzschälchen, in denen der Camembert liegt, ebenso die Papiertütchen für Salz oder Pfeffer.
Es ist uns gelungen, in den Verhandlungen mit dem Ministerrat diese ganzen Verbote auf Plastik zu begrenzen. Also es gibt keine Verbote von Materialien aus Papier.
Ab 2030 soll grundsätzlich jede Verpackung recycelbar sein. Ebenso reglementiert die neue Verordnung den Einsatz gesundheitsschädigender Stoffe in Verpackungen, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sogenannte PFAS. Dahinter stecken per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen oder Bisphenol A. Die Stoffe werden häufig verwendet, um Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe feuer- oder wasserdicht zu machen. PFAS können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Die SPD-Umweltpolitikerin Delara Burkhardt.
Neue Grenzwerte für gesundheitsschädliche PFAS-Ewigkeitschemikalien in Lebensmittelverpackungen werden auch den Gesundheitsschutz erhöhen. Also sind die neuen Regeln für Verpackungen in der Europäischen Union nicht nur eine gute Nachricht für die Umwelt, sondern auch für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Die neue Verordnung ersetzt eine fast 30 Jahre alte Richtlinie und soll ab kommendem Jahr nach und nach wirksam werden.
Informationen von Paul Vorreiter. Das Saarland soll einen Beauftragten gegen Rassismus bekommen. Die SPD-Fraktion hat heute einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag eingebracht, zusammen mit der CDU. Die AfD hat sich gegen den Vorschlag ausgesprochen. Was die Aufgabe des Beauftragten sein soll und wie die Debatte ablief, die Fragen stellen wir unserem Landespolitikreporter Florian Mayer im Landtag. Fangen wir mit dem Aufgabenfeld der oder des Beauftragten an. Worum soll sich diese Person in dem neuen Amt kümmern?
Ja, laut der SPD-Fraktion zum einen das Thema Rassismus immer wieder auf die Agenda bringen, auch thematisch direkt an den Landtag als Gesetzgeber heranzutragen. Diese ehrenamtliche Stelle soll nämlich auch direkt hier im Landtag dann angesiedelt werden. Zum anderen soll er oder sie ein Ansprechpartner für all jene sein, die auf welche Arten und Weisen auch immer Rassismus erleben oder erlebt haben. Roland Theiß von der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat da ein ganz greifbares Beispiel gebracht aus seiner Arbeit im Opferschutz. Da soll es einen rassistischen Vorfall an einer saarländischen Schule gegeben haben. Ein Kind mit albanischen Wurzeln hat da Rassismus durch einen Mitschüler erlebt. Die Schule wusste nicht ganz genau, wie sie damit umgehen soll. Und im Ergebnis nahmen die Eltern des betroffenen Kindes ihr Kind dann von dieser Schule. Und da, so Theiß, wäre der oder die Beauftragte eben der richtige Ansprechpartner gewesen für die Schule, für die Eltern, um zu unterstützen und zu beraten, wie man da vorgeht.
Jetzt kommt ja nicht so oft vor, dass die SPD-Fraktion und die CDU-Fraktion uneingeschränkt hinter einer Sache zusammenstehen. Hier wurde in der Debatte schnell klar, das ist jetzt so. Wie kommt's?
Ja, beide Fraktionen arbeiten bei diesem Thema Rassismus schon länger sehr eng zusammen. Kira Braun und Roland Theiß, beide stellvertretende Fraktionsvorsitzende jeweils in SPD und CDU, die hatten schon zusammen das Streichen des Begriffs Rasse in der Landesverfassung zusammen auf den Weg gebracht. Bei der nun anlaufenden politischen Aufklärung des Falls Jeboas im U-Ausschuss des Landtages war das im Vorfeld auch schon zu beobachten, diese Zusammenarbeit. Und es wurde auch in den Ausführungen eben deutlich, dass man da nicht weit auseinander liegt. Beide Fraktionen betonten, dass der Alltagsrassismus deutlich zugenommen habe, dass, wie es Ministerpräsidentin Rehlinger nochmal formuliert hat, Herabsetzen anderer Menschen aufgrund ihrer Herkunft, sexuellen Orientierung oder Religion eben immer öfter der Fall ist. Und beide Fraktionen sprachen auch davon, dass das nicht ignoriert werden dürfe und es deshalb gut und notwendig sei, einen ehrenamtlichen Posten zu schaffen, der sich auf diese Umstände konzentriert, sodass man weiter über das Thema spricht. Es gab im Detail hier und da noch kleine Akzente, in denen man sich unterscheidet. So hat die CDU nochmal hervorgehoben, dass es die Stelle nicht dafür braucht, um jedwede vermeintliche kulturelle Aneignung, Stichwort Indianerkostüm an Fasching, als Rassismus zu behandeln. Das sticht jetzt nicht wirklich raus. Da steht die CDU einfach zu ihrer aktuellen Parteilinie, überrascht auch bei der SPD niemand. Aber all das zeigt halt auch, welchen Umfang das Problem Rassismus mittlerweile eingenommen hat. Alle bis auf die AfD-Fraktion haben hier davon gesprochen, dass der Kampf gegen Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss und eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Dem steht dann schon entgegen, dass es jetzt dann doch eine dezidierte Stelle im Landtag braucht als Ehrenamt, die das dann allen immer wieder bewusst machen muss.
Stichwort AfD. Die Fraktion hat sich gegen den Rassismusbeauftragten ausgesprochen. Und wer die Debatte verfolgt hat, konnte sehen, auch relativ deutlich.
Ja, das hat hier zwar jetzt keinen überrascht, denn der Fraktionsvorsitzende der AfD, Josef Dörr, der hatte schon am Montag in der Landespressekonferenz gesagt, dass er diese Stelle nicht für notwendig hält, weil er erlebe ja keinen Rassismus. Das hat er dann auch quasi nochmal unterstrichen in seinem Beitrag hier im Landtag eben. Rassismus gäbe es ja schon in der Welt, aber bei uns ja hier eher nicht. Und Christen und Demokraten könnten von der Theorie her ohnehin keine Rassisten sein, soweit Josef Dörr. Und sein Stellvertreter Christoph Schaufert, der sieht in der Stelle nichts anderes als einen Versorgungsposten, obwohl das Ganze ehrenamtlich ist, der nur dafür da sei, alles, was nicht links und im Sinne der Regierung ist, mundtot zu machen. Das ist allerdings einzig und allein die Lesart der AfD-Fraktion. Der entsprechende Text, der jetzt in den Ausschuss geht, um diese Stelle zu schaffen, der gibt das nicht her.
Florian Mayer mit Informationen direkt aus dem Landtag. Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Der April unterhält uns auch heute mit seiner ganzen Bandbreite. Ab und zu Sonne, ab und zu Regen oder Graupelschauer, vereinzelt auch Blitz und Donner. Temperaturen von 5 Grad im Hochwald bis 10 Grad an der Saar. Morgen wird es ein bisschen trockener, nur wenige Schauer, immer wieder auch kurz Sonne. Temperaturen von 7 bis 11 Grad. Und am Freitag ähnlich wechselhaft. Es wird aber so langsam etwas wärmer mit bis zu 14 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Zum britischen Vorhaben, illegal eingereiste Migranten nach Ruanda abzuschieben, heißt es in der niederländischen Zeitung De Volkskrant: Bislang hat die versuchte Umsetzung des Plans den britischen Steuerzahler bereits fast eine halbe Milliarde Pfund gekostet. Eine stolze Summe für 300 Asylbewerber. Die Ruanda-Politik ist das Aushängeschild der angeschlagenen und von Skandalen geplagten Regierung Sunak, ihre vermeintlich einzige Chance, die Parlamentswahlen in diesem Jahr noch zu gewinnen. Es geht also zunächst um die Abschiebung von 300 Asylbewerbern, während in den letzten 6 Jahren etwa 120.000 Migranten über den Ärmelkanal ins Land gekommen sind. Sunak betont daher auch die beabsichtigte abschreckende Wirkung. Hierin liegt ein Paradoxon, denn Ruanda wird zugleich als ein schönes und sicheres Land im Aufschwung dargestellt, was Großbritanniens oberste Richter freilich anders sahen. Die Financial Times aus London meint: Es ist eines der ungeheuerlichsten britischen Gesetzesvorhaben seit Jahren. Dass eine Regierung ein solch dubioses Vorhaben derart hartnäckig vorantreibt, ist außergewöhnlich. Es gibt keine Garantie dafür, dass verzweifelte Migranten, die bereit sind, eine gefährliche Überfahrt in unsicheren Booten zu riskieren, durch die nur geringe Wahrscheinlichkeit abgeschreckt werden, am Ende nach Zentralafrika gebracht zu werden. Um den Weg für diese Flüge freizumachen, werden in dem Gesetzentwurf einige Teile des britischen und internationalen Rechts außer Kraft gesetzt. Das schadet dem Ruf eines Landes, das sich rühmt, das Gesetz und die Menschenrechte zu respektieren. Und The Scotsman aus Schottland kommentiert: Es gibt Hinweise, dass Sunak die Parlamentswahlen während der Schulsommerferien ansetzen könnte, wenn die ersten Flüge starten. Das wird viele Eltern verärgern, hat aber den Vorteil, dass die tatsächlichen Auswirkungen der Ruanda-Politik nicht deutlich werden. Es wäre wahrscheinlich ein Fehler, die Wähler entdecken zu lassen, wie bescheuert, eine Beschreibung, die Innenminister James Cleverly zugeschrieben wird, dieses Programm wirklich ist. Wie einige konservative Persönlichkeiten betont haben, wird vielleicht nie der Tag kommen, an dem mehr Asylbewerber nach Ruanda geflogen werden, als in kleinen Booten ankommen, was Sunaks Vorzeigepolitik zu einem schlechten Witz macht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.